Ich hoffe, es ist jetzt verständlich, wie zentral die Frage des Zwangs und die Ausübung staatlicher Gewalt für die beiden Pole der Linken ist. Zwei besonders offensichtliche Bereiche staatlichen Handelns werden wir jetzt beleuchten, in denen jeweils mittels staatlichem Zwang gesellschaftliche Gewalt ausgeübt wird und die ganz eng miteinander verwoben sind: Zwangsarbeit und Zwangspsychiatrie. Typischerweise haben Sozialisten auf Zwangsarbeit als wesentliches Mittel ihres Repertoires nie verzichtet. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, lautet deren Moral, die zwar vordergründig gegen die Ausbeuter gerichtet sein soll, aber dem selbstverständlich vor allem massenhaft alle anderen Arbeitsverweigerer zum Opfer fallen. Mit dem Spruch, es gebe kein Recht auf Faulheit, hat Schröder die Hartz-IV-Hetze gegen die eröffnet, die sich seinem Lohndrückerprogramm des angeblichen Förderns, tatsächlich aber Forderns, widersetzen. Am Rande sei vermerkt, dass zynischerweise die Genötigten nun auch noch offiziell als angebliche Kunden der Arbeitsagentur verhöhnt werden. Aber was setzen sozialistische Etatisten dagegen? Eine Forderung nach Mindestlohn anstatt nach einer bedingungslosen Grundsicherung bzw. das Recht auf Faulheit durch die Abschaffung der gesetzlichen Sanktionsmöglichkeiten, um die Verweigerung der Arbeitsbereitschaft endlich straffrei zu machen. Zusätzlich soll bei den Sozialisten der Staat als Auftraggeber für Arbeit als unproduktive Beschäftigungstherapie fungieren, also müssen Menschen arbeiten und via Steuern Geld dafür bezahlen, nur dass andere Menschen Produkte arbeiten, die niemand braucht und niemand will. Es handelt sich um die Ideologie des Arbeitens, des Gebrauchtwerdens in Bereichen, wo die Produktivität schon längst das Reich der Freiheit zulässt. Ganz parallel zu Zwangsarbeit und dem Arbeitszwang wollen Sozialdemokraten, wie sozialistische Etatisten und die Konservativen sowieso, die Zwangspsychiatrie erhalten. Sie alle unterstützen die Zwangspsychiatrie, den staatlichen Zwang als gesellschaftlich erwünschte Gewalt, um mit Freiheitsberaubung und Körperverletzung die Folter, Entmündigung und Entwürdigung im psychiatrischen Gulag als willkürliches Unterdrückungsinstrument nutzen zu können. Das Ende dieser menschenrechtlichen Verbrechen, bei denen aufgrund einer medizinischen Verurteilung Menschen zu Untermenschen erklärt werden, hatten bisher noch keine Partei der Linken zum Programm gemacht. Ganz im Gegenteil, durch die Heiligsprechung und Verklärung der Psychiatrie als angeblich wissenschaftlich und ein entsprechend vulgärmaterialistisches Weltbild von Geisteskrankheit als Gehirn- und biologische Selektionswissenschaft werden einerseits sowohl sowjetische wie postsowjetische Psychiatrien verschärfte Straflager. Andererseits gab es auch eine sozialdemokratische Eugenik mit der Forderung nach Zwangssterilisation. Deren führender Vertreter Alfred Grotjahn war von 1921 bis 1924 Reichstagsabgeordneter der SPD und Inhaber des Lehrstuhls für Sozialhygiene an der Universität Berlin. Er benannte 1925 zustimmend den Personenkreis, der bald von der Ausmerzung betroffen sein wird. Zitat: Das Heer der Landstreicher, Alkoholiker, Verbrecher und Prostituierten, der Bodensatz der Bevölkerung, den der Volkswirt als Lumpenproletariat bezeichnet. Epileptiker, Geisteskranke und Geistesschwache, Sonderlinge und Krüppel. Wie die eugenischen Fantasien weitergewirkt haben, ist daran zu sehen, dass erst 1999 die 1980 gegründete Samenbank von angeblichen Genies endgültig geschlossen wurde, wie im Spiegel der letzten Woche berichtet wurde. Als Beispiel der realsozialistischen Zwangspsychiatrie und deren Fortsetzung nach der Wende sei auf den Film von Ernst Klee »Die Hölle von Ueckermünde« hingewiesen. In dieser Sendung möchte ich aus dem Buch »Das weiße Land der Seele« von Olga Karitidi zitieren. Olga Karitidi ist eine russische Psychiatrin und damit eine Zeugin von der Täterseite, die das System Anfang der 90er Jahre verlassen hat. Der Ausschnitt aus ihrem autobiografischen Buch zeigt beispielhaft, wie alle Psychiatrie durch Kolonialisierung auf die Vernichtung des Subjekts zielt.
Viktor Isotow war gerade erst 20 Jahre alt, als er aus einer Spezialklinik in unser Krankenhaus überwiesen wurde. Solche Kliniken hatte es jahrzehntelang überall in der Sowjetunion gegeben. Sie widmeten sich der Behandlung krimineller Patienten, vor allem solcher, die als gefährlich eingestuft wurden. Wir wussten nicht viel über diese Anstalten, denn sie waren dem Innenministerium unterstellt, nicht dem Gesundheitsministerium. Eines der schlimmsten Verbrechen in der Sowjetunion wurde in § 70 des sowjetischen Gesetzbuches definiert. In diesem Paragraphen ging es um antisowjetische Agitation und Propaganda. Die Verurteilung nach § 70 war für die meisten Betroffenen praktisch gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Der einzige Unterschied bestand darin, dass sie nicht hingerichtet wurden, sondern stattdessen den Schrecken der Sonderbehandlung ausgeliefert waren. Viele der Verurteilten waren auf immer für die Welt verloren und von denen, die zurückkehrten, blieben die meisten ihr Leben lang seelische Krüppel. Viktor Isotow war als einem seltenen Ausnahmefall die Chance gegeben worden, in die Gesellschaft zurückzukehren. Nach 2 Jahren seelischen Horrors in einer Spezialklinik in Kasachstan hatte man ihn nach Hause geschickt und zur Weiterbehandlung in unsere Klinik eingewiesen. Er kam mit dem Etikett »Schleichende Schizophrenie« auf meine Station, einer Diagnose, die alles und nichts besagte und bei jedem so lauten konnte, der die Kriterien gesellschaftlicher Normalität, die die Regierung aufgestellt hatte, nicht erfüllte. Wer mit dieser Diagnose behaftet war, hatte, auch wenn er in Wirklichkeit geistig völlig gesund war, unter den schrecklichen Folgen zu leiden, die auch jede diagnostizierte Schizophrenie nach sich zog. Fast alles, was den Betroffenen im Leben lieb und wert war, wurde ihnen geraubt. Sie verloren ihre Arbeitsstelle und ihre Freunde. Sie durften weder zur Schule gehen, noch in sozialen Organisationen mitwirken. Das wichtigste Syndrom in Viktors Krankengeschichte war nach den Aufzeichnungen seines letzten Arztes metaphysische Intoxikation gewesen. In seiner Krankenakte hieß es, Zitat, »Der Patient zeigt anormales Interesse an Literatur mit philosophischem, religiösem und metaphysischem Charakter. Er behauptet, er könne den ganzen Tag damit verbringen, Bücher zu lesen, ohne irgendwelchen anderen Interessen nachzugehen. Er hat nicht viele Freunde, denn seine Kriterien für Freundschaft sind sehr streng. Seine Redeweise ist abstrus und kompliziert. Er verbreitet antisowjetisches Gedankengut. Er ist der Überzeugung, die sowjetische Gesellschaft sei unvollkommen und könne in vieler Hinsicht verbessert werden.« Zitat Ende. Viktors Verbrechen, seine Geisteskrankheit, bestand darin, dass er im Alter von 17 Jahren entschieden hatte, das Leben in der Sowjetunion sei verbesserungswürdig. Die Menschen hier sollten größere Freiheiten haben. Er hatte einfache, handgeschriebene Flugblätter angefertigt, auf denen er Vorschläge machte, wie diese Veränderungen aussehen könnten. Diese Flugblätter hatte er in seiner kleinen Heimatstadt an ein paar öffentlichen Gebäuden an die Mauern geklebt. Was dann folgte, war typisch. Die örtliche Abteilung des KGB verhaftete Viktor, man leitete eine psychiatrische Untersuchung in die Wege, die die Diagnose Schizophrenie stellte. Diese Diagnose wurde dem Gericht vorgelegt und das Gericht schickte Viktor in die Spezialklinik. Ich fragte mich, warum man ihn schließlich doch nach Hause gelassen hatte. Vielleicht hatten sie endlich erkannt, wie lächerlich es gewesen war, ihn überhaupt als Bedrohung für die Gesellschaft zu bezeichnen. Oder aber sie hatten beschlossen, ihn als geheilt zu betrachten. Als Viktor mein Patient wurde, wäre ich nie auf die Idee gekommen, ihn als gefährlich einzustufen. Er hatte einen schmalen, weißen Nacken und blickte immer demütig zu Boden, seine Stimme war leise und er legte alle Symptome einer tiefen Depression an den Tag. Viktor war der erste Patient gewesen, den ich aus einer Spezialklinik übernommen hatte. Ich musste feststellen, dass er vor allem und jedem Angst hatte. Er war sehr kooperativ und beantwortete gehorsam alle meine Fragen. Das Problem war, dass er seine Antworten alle gewissenhaft auswendig gelernt und eingeübt hatte. Es waren immer kurze, förmliche Sätze, die er ohne Abwandlung wiederholte. Ich war krank, das sehe ich jetzt ein, ich möchte meine Medikamente weiternehmen, um der Krankheit vorzubeugen. Viktor glaubte nun nicht mehr, dass die Gesellschaft Veränderung nötig hatte, wahrscheinlich weil er den Gedanken, dass Veränderungen überhaupt möglich waren, aufgegeben hatte. Ich hörte niemals eine Äußerung von ihm, die als antisowjetisches Gedankengut hätte interpretiert werden können. Man hatte ihn darauf konditioniert, solche Themen zu vermeiden. Aber nach und nach entwickelte er eine nebelhafte Vision seiner Zukunft. Er begriff, dass er außerordentliches Glück gehabt hatte, aus der Spezialklinik entlassen worden zu sein. Ihm bot sich jetzt die Chance, in seiner Heimatstadt den eigenen Lebensunterhalt mit einer einfachen Arbeit zu verdienen und zu seinen geliebten Büchern zurückzukehren. Viktor wurde klar, dass er seine früheren Hoffnungen auf ein Studium für immer begraben musste und ich versuchte nie, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Die Universitäten würden ihm für immer verschlossen bleiben. Diese Erkenntnis hatte traumatische Folgen für ihn, denn er war intelligent und neugierig. Auch nach den 2 Jahren, in denen er den destruktiven Behandlungsmethoden der Spezialklinik ausgesetzt war, war er immer noch von einem leidenschaftlichen Wissensdurst erfüllt. Nach seiner Freilassung hatte Viktor mir einen kurzen Brief geschrieben, in dem er von seinen Versuchen berichtete, eine Arbeit zu finden. Die wenigen Betriebe, bei denen er sich vorgestellt hatte, hatten ihn abgewiesen, aber er gab die Hoffnung nicht auf. Außerdem erwähnte er, dass seine Mutter während seiner Abwesenheit alle seine Bücher verkauft hatte. Jetzt hatte Viktor sich das Leben genommen und mir war, es sei ein Teil meiner selbst mit ihm gestorben. Ich konnte es nicht mehr rechtfertigen, ein sogenanntes normales Leben als erfolgreiche Psychiaterin an einer staatlichen Klinik zu führen. Wenn ich, worauf ich in meinem bisherigen Leben immer stolz gewesen war, meine inneren Überzeugungen treu bleiben wollte, blieb mir keine Wahl.